Wir haben den 21. April, es ist 7:30 am Abend und ihr hört digital im Synapsenfunk von Radio Stadtfilter.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Anfängen der Computerei. Es ist vielleicht euch schon in unserem Jingle aufgefallen. Da heisst es von A wie Apple bis Z wie Zuse. Und das ist eigentlich gerade verkehrt rum, weil mit dem Z, mit Zuse, hat alles angefangen. Der Konrad Zuse gilt als Vater vom modernen Computer. Der Mann ist 1910 geboren worden und hat 1938 den ersten Computer entwickelt und ist 1995 dann gestorben. Ich habe mit dem Sohn vom Konrad Zuse, Horst Zuse, geredet und in dem Gespräch erfahren wir alles über die ersten Computer und wir hören auch, warum das DTH auch eine Pionierrolle gespielt hat im Zusammenhang von den Anfängen mit dem Computer. Der erste Teil von dem Gespräch gehört ihr nach dem ersten Stück Musik. Der Otis Redding mit Respect. Und Respect hat sicher auch der Konrad Zuse verdient für seine Erfindung. Er hat nämlich nicht weniger wieder den modernen Computer erfunden. Und jetzt hören wir den ersten Teil vom Gespräch mit seinem Sohn, Horst Zuse. Und wenn ihr das Gespräch im Podcast hört, dann kommt jetzt das ganze Interview ungeschnitten. Konrad Zuse gilt als Vater oder zumindest als einer der Väter des Personal Computer. Er hat Maschinenbau studiert, dann Architektur und schließlich Bauingenieurswesen.
Ja.
In diesen Gebieten gibt es natürlich überall viel zu berechnen, aber trotzdem war es eigentlich nicht zwingend, dass er sich dann auf die Entwicklung des Z1, also des ersten Computers, machte. Wie kam es dazu?
Ja, erstmal muss ich korrigieren, Personal Computer ist vielleicht nicht so ganz der richtige Begriff. Damals hießen diese Maschinen ja schlicht nur einfach Rechenmaschinen oder vollautomatische Rechenmaschinen. Der heutige PC, den wir ja als Personal Computer bezeichnen, der hat sich ja erst ab den 80er Jahren entwickelt. Aber kurz zurück zur Z1. Naja, es kam, also als er noch Schüler war und Student war, er hat ja in Hoyerswerda Abitur gemacht, da hat er keine Ideen über Rechenmaschinen gehabt. Er hat Karikaturen gezeichnet und das Abitur 1928 in Hoyerswerda im Osten der Deutschlands gemacht. Und die Wende trat auch nicht mit dem Maschinenbaustudium ein und auch nicht mit dem Architekturstudium, sondern erst mit dem Bauingenieurstudium, was er hier an der Technischen Hochschule Charlottenburg gemacht hat. Und da, wie er immer gesagt hat, musste er fürchterlich viel rechnen. Rechnen hat er immer ausgedrückt. Und das hat in ihm die Idee geweckt, das war so ungefähr 1934, die Idee geweckt, das müsste doch automatisch gehen, das müsste man automatisch machen können und hat dann darüber nachgedacht, wie könnte denn eine Maschine aussehen, wo man diese fürchterlichen Rechnungen, wie er es immer gesagt hat, automatisch ausführen könnte. Und sehr schnell hat er gemerkt, dass gar nicht das sein persönliches Problem ist, dass er so viel rechnen muss, sondern dass alle Ingenieure das Problem haben. Eben, dass sie immer noch mit Logarithmentafeln rechnen mussten, eben mit dem Rechenschieber und mit einfachsten Tischrechenmaschinen. Und daraus entstand die Idee, dass er durch die Wissenschaftsgebiete durchgegangen ist, so 1935, 36, und geschaut hat, was müssen die eigentlich alle rechnen? Und dann überlegt hat, da brauche ich eine, in Anführungsstrichen, universelle Maschine, die diese Rechnungen ausführen kann.
Genau, und das war dann die Geburt des Z1. Dieser wurde 1938 fertiggestellt.
Ja.
Aber als erster funktionsfähiger Computer der Welt gilt dann die Z3, die 1941 gebaut wurden. Ja. Können Sie uns da ein bisschen was zu den Merkmalen dieses Geräts verraten?
Ja, also diese Z1, also viele sagen schon, dass die Z1 schon der erste Computer der Welt ist. Die Z3, dass die so ins Vordergrund gestellt wird, liegt auf der vollen Funktionsfähigkeit von 1941. Beide Maschinen sind von der Logik her, also von der Architektur her identisch. Nur die Z1 aufgrund ihrer Tausenden von Blechen, aus denen die gebaut war, die verhaken sich bei den Rechnungen. Und die Z3 war eben 1941 voll funktionsfähig, weil er andere Bausteine verwendete, nämlich Telefonrelais. Und die waren zur damaligen Zeit also ausgereift. Obwohl er für seine Maschine an die ausgereiften gut funktionierenden Relais gar nicht rankam. Die waren ja in den Telefonvermittlungsstellen eingebaut. Er musste die Relais verwenden vom Fernmeldezeugamt hier in Berlin, die eben nicht mehr gut waren zum Telefonieren. Da musste sie dann selbst also wieder funktionsfähig machen. Jetzt wollten Sie zu den Merkmalen der beiden Maschinen etwas hören, ja?
Ja, genau. Also ja, ja. Tischrechenmaschinen gab es damals ja schon.
Ja, es gab einfache Tischrechenmaschinen, die aber sehr umständlich zu bedienen waren und wesentliche Merkmale eben nicht hatten. Und das ist Folgendes. Beide Maschinen, die Z1 und Z3, vielleicht sollte ich noch kurz sagen, was mit der Z2 zwischendurch war von 1938. Das war nur ein Versuchsmodell, um die Relaistechnik zu testen. Deswegen hatte die Wichtigkeit nicht, deswegen können wir sie hier auch weglassen. Beide Maschinen enthielten fast alle Komponenten heutiger moderner Computer, also ob sie nun PC oder Großcomputer nehmen, was auch immer. Und das sind, was eben die Tischrechenmaschinen nicht hatten. Die hatten zum Beispiel keinen Speicher, in dem sie Ergebnisse zwischenspeichern konnten. Dann haben seine Maschinen von Anfang an die Gleitkommarechnung implementiert gehabt. Das ist eine spezielle Darstellung von Zahlen, die eigentlich jedes Schulkind kennen müsste. Das ist die gute alte Potenzrechnung. Und er hat die konsequenterweise gleich in seinen Maschinen verwendet. Das heißt, diese Zahlen bestehen aus einer Matrize und einem Exponenten. Beispiel 5,7 mal 10 hoch 3, dann ist 5,7 die Matrize und die 3 ist der Exponent. Und die 10 ist die Basis des Zahlensystems, die bei meinem Vater dann eben die 2 war, weil er das binäre Zahlensystem verwendet, oder dualen Zahlensystem, korrekter gesagt. Also das zeichnete seine Maschinen aus mit diesen Zahlen, den sogenannten Gleitkommazahlen, die Sie heute in jedem, fast jedem Computer finden, könnten Sie bei wissenschaftlichen Rechnungen und anderen Rechnungen mit sehr kleinen Zahlen und sehr großen Zahlen gleichzeitig arbeiten und Sie haben eine sehr elegante, schlanke Zahlendarstellung in Ihrer Maschine. Das heißt, dieses Konzept der Dualzahlen und gerade der Gleitkommazahlen hat sich bis heute bewährt in diesen Computern, die wir heute haben. Das war also das Rechenwerk. Und dann hat er, was sehr wichtig ist, konsequent die Programmsteuerung eingeführt. Das heißt, über einen Lochstreifen. Man nennt das heute eine freie Programmierung. Er nannte das einen Rechenplan. Das Wort Programm in dem Sinne gab es damals noch nicht. Und auf diesem Rechenplan standen also die Befehle drauf, was die Maschine tun soll. Also zum Beispiel hole eine Zahl aus dem Speicher, hole eine zweite Zahl aus dem Speicher, addiere diese beiden Zahlen zusammen, schreibe das Ergebnis zurück in den Speicher. Und solche Befehle standen da drauf. Das konnten also tausende von Befehlen sein, mit denen gerechnet ist. Und dann hat er noch eine Ausgabeeinheit in Dezimalzahlen. Das heißt, er musste die, und warum das, warum die in Dezimalzahlen? Seine Philosophie war, Ingenieure rechnen dezimal, meine Maschine rechnet im Dualzahlensystem, weil das einfach besser geht. Und das ist ein sehr komplizierter Mechanismus, diese Dezimalzahlen in die Gleitkommazahlen zu verwandeln und umgekehrt beim Ergebnis wieder zurück.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie habe ich da dann das Resultat abgelesen? Es gab ja kein Bildschirm.
Ja, richtig. Das wurde über Lampen angezeigt.
Ach so.
Ja, das waren 4 Reihen von Lampen von 0 bis 9. 4 Reihen, das war die Matrize. Da leuchtet ja die Lampe 5 auf, 7 auf, 9 auf, 4 auf. Dann war das, 9, 7, 4, 7 oder so etwas. Das war die Matrize. Und darunter war eine Lampenserie von 17 Lampen. Und das war der Exponent. Die mittlere Lampe war die 0. Und dann 8 Lampen nach links, der Exponent von minus 1 bis minus 8 und nach rechts von plus 1 bis plus 8. Und dann wurde angezeigt, also zum Beispiel, machen wir ein einfaches Beispiel, 1, 2, 3, 4 leuchteten die Lampen oben auf, dann leuchtete unten minus 3 auf, dann bedeutet es, wurde die Zahl 1,234 angezeigt. Das heißt, durch die minus 3 wird das Komma oben nach 3 Stellen nach links verschoben.
Genau, musste man aber dann schon wissen, wie ablesen, sonst hat man da nicht...
Ja, da hatten aber die Ingenieure kein Problem,
genau,
weil die mit dieser Zahlendarstellung vertraut waren. Die ist ja keine Erfindung meines Vaters, sondern es ist die gute alte Potenzrechnung. Und da wird das auch genauso gemacht. Das Verdienst meines Vaters ist, dass es konsequent gleich in seine Maschinen implementiert hat. Zum Beispiel die erste amerikanische Maschine kam erst 1957 mit dieser Zahlendarstellung auf den Markt.
Aber eben, also was hat man da typischerweise dann mit diesem Z3 berechnet?
Die Probleme, die mein Vater zu berechnen hatte, waren im Wesentlichen Determinantenberechnungen und Matrizenberechnungen. Das heißt, es waren große Matrizen und die konnten Sie mit diesen Taschenrechnern eben nur sehr mühsam rechnen, weil wenn Sie eine Matrize haben, sagen wir mal 20 mal 20, dann haben Sie ja 400 Felder in dieser Matrize. Wenn Sie das mit dem Taschenrechner machen, dann brauchen Sie über einen Bleistift und müssen dann die Zwischenergebnisse auf den Zettel hinschreiben und dann wieder eintippen auf den Taschenrechner. Also eine sehr umständliche Prozedur. Also das waren, Determinanten, zum Beispiel auch das Runge-Kutta-Verfahren, das war im Bauingenieurwesen sehr wichtig. Also oder einfach ganz allgemein gesagt, beliebig lange Formeln. Mhm. Beliebig lange Formeln aus allen Gebieten der Wissenschaft konnten Sie mit dieser Maschine berechnen.
Aber es war dann schon, er hat sie erstens so im Flugzeugbau, in der Flugzeugentwicklung genutzt. Ist das richtig?
Ja, muss ich etwas präzisieren. Die einzige Maschine, die wirklich im Flugzeugbau gearbeitet hat, war die S1. S steht für Spezialmaschine. Das war von 1942 bis 1943, bevor sie dann durch einen Bombenangriff zerstört wurde. Das war eine reduzierte Z3, viel kleiner, und sie hatte nur ein einziges Programm, was sie rechnen konnte. Sie konnten aber verschiedene Zahlen eintippen und das Programm war hardwaremäßig realisiert, also nicht über einen Lochstreifen.
Ach so.
Die Z3, die 1941 fertig war, funktionierte zwar, war aber für den Dauerbetrieb nicht geeignet. Und das war auch der Grund, dass die Hensche Flugzeugwerke dann 1942 die Z4 bestellt hat, die ja dann 1950 in die Schweiz gegangen ist.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ja.
Diese Z4 gilt ja quasi als erster Computer im kommerziellen Einsatz,
ja,
weil die an die ETH in Zürich vermietet wurde.
Richtig.
Für 30.000 Franken, habe ich
ja
auf Ihrer Webseite gelesen. Können Sie uns verraten, wofür die an der ETH dann eingesetzt wurde, was damit gemacht wurde?
Die haben alle möglichen Berechnungen. Also eben schon, wie ich erwähnt habe, Berechnungen aus der Physik gemacht, aus dem Flugzeug bei Geschossbahnen und so weiter. Eine ganz berühmte Berechnung, die kann ich Ihnen präzise sagen, ist die Statik der großen Staumauer im Rhone-Seitental, der Grand Dissance.
Ach so, das ist ja spannend.
Das ist bei Sierre da unten, die ist 230 Meter hoch. Und die Schwingung der Turbinen und auch die Statik dieser Staumauer wurde mit einem Programm auf der Z4 ca. 1950/51 als eines der ersten Programme berechnet. Und die Rechenzeit, das ist auch mal ganz spannend, für dieses Programm betrug 150 Stunden.
Tatsächlich.
150 Stunden, das würden Sie heute mit dem PC in einer 100.000stel Sekunde erledigen.
Verblüffend. Und ich habe auch gelesen, dass da eine Berechnung oder so ein Rechenzyklus einen Rappen gekostet hat.
Richtig, ja.
Wie sind dann diese Beträge? Wie kommen die zustande?
Ich glaube, das war eine Daumenpeilung.
Also
das war über den Daumen gepeilt von Professor Stiefel.
Hat sie an der ETH angesetzt, diese
Z4. Ja, man wollte einfach ein bisschen Geld einnehmen mit der Maschine.
Ach so.
Denn das Interesse war ja groß. Es war ja nicht nur der erste Computer in der Schweiz, also insofern hat die Schweiz eine ganz dominante Rolle gespielt. Das Institut von Professor Stiefel war ja nach einem halben Jahr mit seinen beiden Mitarbeitern Speiser und Rutishauser ja weltberühmt. Es kamen ja Besucher aus aller Welt, die sich das anschauten dort. Und ich war selbst bei meinem Vater auch sehr oft dort unten. Und es ist wahrscheinlich auch das erste Mal, dass Instruktionen einer solchen Maschine vermietet wurden an die Industrie. Und ich denke einfach mal, die haben sich überlegt, also wenn die 10 Stunden auf der Maschine rechnen, 40 Instruktionen pro Sekunde oder sagen wir 30, was bringt uns das nicht? Und da war das ein schöner Betrag, dann haben sie gesagt, dann nehmen wir einen Rappen, das ist doch nicht zu viel, nicht?
So
wird das gewesen sein. Mehr weiß ich darüber auch nicht.
Mhm. Sie haben schon ein bisschen angetönt, die Computer damals eben, die haben 150 Stunden gerechnet für etwas,
ja,
was ein heutiger Computer eine Millisekunde oder so rechnet.
Eine 100.000stel wesentlich.
Genau. Weniger. Also trotzdem, was haben denn quasi die heutigen modernen Computer außer der Gleitkommazahl dann noch mit dem Urahnen quasi gemeinsam? Was können wir da heute noch sehen dran?
Also das Interessante ist, das Einzige, was der berühmten Z3 fehlte, war die logische Einheit. In der Z4 war sie ab 1950 drin. Das bedeutet, dass man auch Zahlen vergleichen kann. Sprich, das heißt, man kann programmieren, wenn die Zahl zum Beispiel größer als 0 ist, dann gehe auf dem Lochstreifen 30 Instruktionen weiter unten weiter. Wenn nicht, dann mache einfach weiter. Das konnte die Z3 nicht, das war das Einzige. Wenn Sie sich heute die Logik heutiger PCs, nehmen wir das ruhig mal anschauen, dann kann man fast sagen, wenn Sie nur die Logik aufzeichnen von beiden Maschinen, also Z3 oder Z4, also nur die Logik oder die Architektur, und Sie schreiben nicht drauf, welche Zeichnung was ist, dann können Sie faktisch nicht unterscheiden, ob sie Z3 ist oder ein moderner PC. Ein moderner PC hat natürlich diese 700 Millionen Transistoren da auf einem Chip. Er hat viele, viele Speicher, wie den Festplattenspeicher, Cache-Speicher, L1, L2 Cache und Hauptspeicher. Aber machen wir uns nichts vor, das sind alles Speicher. Und das sind nur verschiedene Speicher wegen der Geschwindigkeit und der Kosten. Letztlich ist es ein einziger Speicher, genauso wie bei der Z3 und Z4 auch.
Konrad Zuse hatte auch die erste höhere Programmiersprache entwickelt. Die hat einen schönen Namen Plankalkül.
Ja.
Die hat sich aber nicht durchgesetzt. Warum nicht? War da die Zeit einfach noch nicht reif dafür?
Naja, also die hat da 1945, 46 in Hinterstein im Allgäu geschrieben. War aber schon eine Idee, die auf 1942 zurückging. Und es ist ein 300-Seiten-Manuskript. Plankalkül kommt übrigens von Rechenplan und mathematischen Kalkül. Und ich glaube, er war einfach zu früh mit dieser Sprache. Sie war mal in der Diskussion ungefähr Anfang der 50er Jahre, also Teile aus der Sprache, zu verwenden, als Allgäu 60 entwickelt wurde. Da war auch Ruthis Hauser von der ETH Zürich beteiligt. Aber es war mal in der Diskussion, das Zuweisungszeichen in der Schreibweise meines Vaters zu verwenden in Allgäu. Also heute kennen wir ja das Zuweisungszeichen durch Punkt gleich, also A Punkt gleich B, also so eine Zuweisung. Genau. Diese Sprachen sagen einfach auch A gleich B. Und mein Vater hat das Gleichheitszeichen mit dem Größerzeichen rechts daneben genommen. Und das war mal in der Diskussion. Ich glaube, es gibt einen weiteren Grund, dass man damals nicht auf den Plankalkül zurückgegangen ist. Die Schreibweise, sprich die Notation, die mein Vater da verwendet hat, ist etwas gewöhnungsbedürftig. Und sie ist, sagen wir mal, doch sehr mathematisch orientiert, dadurch auch aber auch sehr mächtig. Und was man in Anfang der 50er Jahre wollte, man wollte eine Sprache haben, natürlich in Englisch, da war die Dominanz der USA schon da. Und sie sollte, so sagen wir mal, umgangssprachlich zu schreiben sein. Also dass man eine Weilschleife hatte, eine Vorschleife, also dass man diese Begriffe auch verwendete und den Begriff Loop. Mein Vater hatte 1945 auch schon die Weilschleife und Vorschleife in seinem Manuskript, unter anderem auch auf den letzten 60 Seiten Schachprogramme, das wissen die wenigsten, weil er im Schachspiel die größte Herausforderung sah. Er hatte auch noch etwas in seinem Plankalkül, was erst 1968 in PL1 und in Allgäu 68 eingeführt wurde, die sogenannte On-Error-Condition. Das heißt, wenn die Maschine zum Beispiel durch 0 dividiert, das ist ja mathematisch nicht definiert, dann würde sie normalerweise stoppen. Und mein Vater hat vorgesehen, dass dann, wenn ein solcher Fehler auftritt, man einen Sprung an eine andere Stelle eines Programmes macht und diesen Ausnahmezustand anders behandeln kann.
Aber auch das eigentlich ein sehr modernes Konzept. Also das macht man heute immer noch so,
ja, mehr natürlich, oder weniger. Das ist ja heute ein ganz wesentliches Konzept, diese On-Error-Condition, weil es ist ja nicht immer so, wenn die Maschine auf die, sagen wir, die Zahl unendlich läuft, plus minus unendlich oder durch 0 dividiert wird oder 0 durch 0 ist ja genauso undefiniert. Das kann ja durchaus etwas Sinnvolles sein, wenn das geschieht, was dann gemacht werden soll. Und das hat er in seinen Maschinen schon gehabt. Das war übrigens auch in der Z4 realisiert, auch in der Z3 schon, dass die Maschine stoppte, wenn durch 0 dividiert wurde. Dadurch konnten die Programmierer, also wenn die nachts durchlief, die Maschine ohne Aufsicht, konnten sie am nächsten Morgen sehen, aha, hier hat es eine Division durch Null gegeben. Und das ist ja sehr wichtig, dass wenn man so lange Rechnungen hat, dass man weiß, aha, hier ist ein solcher Fall aufgetreten.
Spannend. Reden wir noch ein bisschen darüber, wie denn diese Erfindung, diese Rechenmaschinen die Welt verändert haben. Ich habe im Buch Geschichten der Informatik einen Aufsatz von Ihnen gefunden, in dem Sie beschreiben, dass sich Ihr Vater ja schon intensiv mit den Einsatzmöglichkeiten seiner algebraischen Rechenmaschinen auseinandergesetzt hat, wie er sie genannt hat.
Ja.
Aber er hat sie doch schon als spezialisiertes Hilfsmittel für Ingenieure gesehen und nicht als das Gerät für alles, als das wir heute Computer nutzen, oder?
Doch, er hat es sehr weit gesehen. Er hat unterschieden zwischen den algebraischen Rechenmaschinen, sprich Z1, Z3, Z4 und den logistischen Rechenmaschinen. Heute, die logistische Rechenmaschine ist das, was wir heute in jedem Computer haben, die logische Einheit. Also das Vergleichen von Zahlen und auch zum Beispiel boolesche Operationen durchführen können, also sprich die Wahrheitstabellen von logischen Operationen. Er wollte das damals trennen in zwei Maschinen. In zwei getrennte Maschinen. Daraus kann man schon folgern, dass er sehr weit gedacht hat, wozu diese Maschinen eingesetzt werden sollen. Ich bin sicher, dass er bei der Realisierung, wie es dann ja auch bei der Z5 von 1950 dann ja war, da hat er es ja auch dann gemacht, diese beiden getrennten Maschinen in einer Maschine vereint, so wie das heute in jedem PC auch realisiert ist. Ich glaube, die Trennung hat er damals gemacht, muss man die schlechten Zeiten sehen. Es waren ja Kriegszeiten, es war ja in Berlin und es waren ja laufend Bombenangriffe und er hat die Dinge sehr modular entwickelt. Das war ja auch alles Neuland und ich glaube, daraus resultiert das. Er hat sehr weit gedacht, wenn Sie daran denken, dass er in seinem Plankalkül das Schachspiel gesehen hat. Auch Rechnungen aus der Statistik, sogar Computerspiele hat er schon nachgedacht, Rechnungen aus der Atomphysik, also dann und schon 1943 postuliert hat, in 50 Jahren wird der Computer den Schachweltmeister schlagen, wo er sich nur ein paar Jahre geirrt hat, bis die IBM-Maschine Blue Gene das gemacht hat, muss man doch, glaube ich, fairerweise sagen, er hat sehr weit gedacht. Und das Schachspiel ist, glaube ich, schon eins der größten Herausforderungen.
Aber ich habe auch gelesen, dass Ihr Vater dann den Titel oder den inoffiziellen Titel Erfinder des modernen Computers aus Bescheidenheit abgelehnt habe. Aber trotzdem, hatte er das Gefühl, mit seiner Erfindung die Welt verändert zu haben?
Ja, doch, er wusste, was er gemacht hat. Das geht aus einem wissenschaftlichen Papier von 1945 hervor, wo er schreibt, also in dem Hopferau im Allgäu, übrigens da, wo Professor Stiefel hingefahren ist 1949 und sich diese Z4 in dem Mehllager, wo sie stand damals, dort angeschaut hat, wo diese Z4 in einem äußerst schlechten Zustand war und Professor Stiefel doch so beeindruckt war, dass er, obwohl sie in einem solchen schlechten Zustand war, die Maschine, es war einfach auch durch den Transport von Berlin, mit die Flucht ins Allgäu runter, dann doch die ETH gebeten hat, diese 30.000 Schweizer Franken, wenn man das mal heute umrechnet in D-Mark, damit das mal vergleichbar ist, das waren damals ungefähr 100.000 D-Mark 1950. Und das war eine Menge Geld damals. So, jetzt zur Veränderung. Ja, er schreibt in einem Papier, also diese Voraussicht, Vision, er schreibt in einem Papier, dass diese Art von Maschinen ganze Generationen von Wissenschaftlern beschäftigen werden. Und da hat er ja genau richtig gelegen.
Ja, aber sie beschäftigen eigentlich nicht nur die Wissenschaftler, sondern sie beschäftigt alle. Sie beschäftigt jeder, der einen MP3-Player hat, in jeder Waschmaschine, in jedem, was weiß ich was, Auto steckt heute extrem viel Computerelektronik.
Also ich glaube, das hat er damals noch nicht gesehen. Er hat mehr diesen wissenschaftlichen Bereich gesehen. Er hat zwar geschrieben, dass die kleiner werden, die Maschinen, die Relais kleiner werden. Es gab ja auch schon die Radioröhren, dass man schnellere Maschinen damit bauen kann. Also da hat er so einen Faktor 10.000-fach reingeschrieben. Das war ja schon eine ganze Menge. Aber den Mikroprozessor, das muss man sagen, den hat er nicht vorausgesehen. Mhm, also das hat nicht, dahin hat es nicht gereicht. Und also was er, eine andere Vision hat er gehabt, die hat er auch dann verwirklicht, also das passt ja auch gut rein, ist die vollautomatische Zeichenmaschine, das, was wir heute als Plotter bezeichnen. Und das hat er schon 1945 postuliert, dass seine Maschinen auch zeichnen können sollen. Also sie sollen nicht nur Zahlen anzeigen, sondern sie sollen die Zahlen, die sie anzeigen, auch in Kurven darstellen. Und er ging sogar nicht nur in Kurven, er ging sogar so weit, dass das ist belegbar, dass er geschrieben hat, er möchte von der Maschine die Konstruktionszeichnung in allen Details, zum Beispiel für eine Brücke, haben. Mit Kostenvoranschlag.
Ja, sogar spannend.
Ja, mit Kostenvoranschlag. Also ich glaube, da ist die Vision schon ganz schön weit, was er da im Kopf hatte.
Mhm. Sie haben es ja angedeutet, heute ist die Computerindustrie amerikanisch geprägt, Hardwareunternehmen, HP, da denken wir an HP, an Dell, an Apple, die fertigen zwar in Fernost natürlich, aber sind trotzdem amerikanische, auch Softwareunternehmen, auch Google. Aber wieso ist das? Ich meine, wo haben da die Europäer ihre Vorreiterrolle verloren? Man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, nebst Konrad Zuse war auch Alan Turing, ein Europäer, ein Engländer, der diese Anfänge der Computerei stark geprägt haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn man bedenkt, dass Deutschland ja mal führend war in den 50er Jahren, also auch mit der Zuse KG, von der ja letztlich dann Professor Stiefel auch die Z4 bezogen hat und die anderen Maschinen Z5, Z7, Z11, Z22, die alle dort gebaut waren, war ja zu diesem Zeitraum also Deutschland auch federführend. Die Frage muss man vielleicht ein bisschen weiterfassen. Wenn wir heute mal schauen, welche der alten Computerfirmen weltweit gibt es heute noch, und da gibt es nur eine einzige, das ist die IBM. Und alle anderen sind weg. Nicht nur die Zuse KG, Bull ist weg, Honeywell ist weg, Olympia ist weg, Telefunken ist weg, Nixdorf ist weg. Siemens war nie eine reine Computerfirma, deswegen kann man die damit nicht mit aufnehmen. Die Liste ist lang. Digital Equipment gibt es in der Form nicht mehr. Also alle diese Computerfirmen, die so in den 50ern entstanden sind, oder IBM gab es ja davor schon, die sind weg bis auf die IBM. Und es sind neue entstanden, wie Intel und AMD und so weiter, ganz klar. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es kann eine Folge des Zweiten Weltkrieges sein. Also in Deutschland war es zumindest so, da habe ich Interviews von berühmten Leuten, mit berühmten Leuten gemacht, die in hohen Positionen saßen, und die genau habe ich das gefragt. Und die sagten, ja, das wurde einfach nicht ernst genommen in Deutschland. Es wurde einfach nicht ernst genommen, was der Zuse macht. Und man hat ihn eigentlich für einen Spinner gehalten. Und mein Vater hat ja 1956 zum Beispiel händeringend versucht, einen Kredit des Landes Hessens zu bekommen über 300.000 D-Mark, mal als staatliche, nur ein Kredit, als staatliche Förderung. Das wurde ihm verweigert. Und mir hat der Präsident des Landesvermessungsamtes in Wiesbaden mal in einem Interview gesagt, ja, die haben den Konrad Zuse für einen Spinner gehalten. Und erst als die Amerikaner mit ihren Maschinen hier nach Europa kamen, da hat sich die Situation geändert, da war es für Konrad Zuse aber zu spät, das ist fast wörtlich zitiert. Also ich denke, die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges mit der Zerstörung also nicht nur in Deutschland, sondern ja in ganz Europa, mit diesen Konsequenzen, was das Nazireich da angerichtet hat. Und das hatten die USA ja nicht. Die hatten das ja nicht. Die hatten ja nach wie vor eine gesunde Infrastruktur in ihrem Land. Ich glaube, das sind schon Konsequenzen, die bis heute durchwirken.
Dann als abschließende Frage, nächstes Jahr, 2010, ist der runde Geburtstag Ihres Vaters. Ja. Gibt es da so eine Art Zusejahr? Gibt es da irgendwelche Veranstaltungen, auf die man sich auch vielleicht freuen kann? Oder die Anfänge des Computers hier in Europa zur Diskussion bringen werden?
Ja, die Konrad-Zuse-Gesellschaft ist federführend da. Die ist jetzt 20 Jahre alt geworden. und hat 150 Mitglieder und die hat ein Zuseja ausgerufen. Das ist nicht offiziell über die Bundesregierung, aber die interessierten Organisationen haben es Zuseja genannt. Es ist auch auf meinen Webseiten zu finden, welche Veranstaltungen dort stattfinden, also unter www.zuse.de. Und die Auftaktveranstaltung wird hier in Berlin sein, im Deutschen Technikmuseum, wo ja die Z1 steht. Ja, und es wird etwas geben, was jetzt ja von der Woche durch die Presse gegangen ist. Es wird einen weiteren Nachbau der Maschine Z3 geben, von der wir ja schon viel gesprochen haben. Und dieser Nachbau wird hier in Berlin entstehen und er wird in meinem Arbeitszimmer entstehen und ich selbst werde die Verdrahtung vornehmen.
Ah, sehr spannend.
Ja, und die wird nächstes Jahr im Juni in Hünfeld vorgestellt.
Das klingt doch spannend. Ich hoffe, wir können wir haben dann die Gelegenheit, nächstes Jahr wieder nochmal was zu dem Thema zu machen und auch dann mitzufeiern beim Zuseher.
Ja, gerne, ja.
Auf alle Fälle jetzt mal für dieses Interview, Horst Zuse, ganz herzlichen Dank für Ihre Auskünfte. Das war sehr, sehr spannend.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Das ist der letzte Teil von unserem Gespräch mit dem Horst Zuse und die siebte Folge von unserem Digitalmagazin im Synapsenfunk. Nächste Woche geht es dann wiederum um die Kummerbox Live. Da könnt ihr uns anrufen in die Sendung und Fragen zu Computerproblemen, zu Internet, zu Office, zur Sicherheit, zur Digitalfotografie oder zu Multimedia stellen oder was euch auch immer dazu einfällt. Ihr könnt auch, wenn ihr uns nicht wollt, live in die Sendung anrufen, die Frage per E-Mail an uns einreichen. Unsere Adresse ist digital@stadtfilter.ch. Ich sage es nochmal, digital@stadtfilter.ch und diese Adresse könnt ihr auch für allgemeine Rückmeldungen brauchen. Wir freuen uns über alles, aber natürlich speziell über Fragen für unsere nächste Sendung. Dann bleibt mir noch euch eine gute Woche zu wünschen. Jetzt geht es dann weiter mit dem Rootsfilter und mit Jazz und am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler.